Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die heutige Wissenschaftsecke widmet sich dem Thema Ernährung. Ich glaube sogar zum ersten Mal. Aber bevor wir uns mit den heutigen Problemen bzw. Erkenntnissen zu diesem Thema beschäftigen, blicken wir einmal sehr weit zeitlich zurück, nämlich an den Anfang der Menschwerdung. Der Anknüpfungspunkt dieses Rückblicks allerdings liegt heute. Vertreter einer Ernährung auf Basis tierischer Lebensmittel begründen ihre Überzeugung nicht zuletzt damit, dass die Ernährung mit tierischen Lebensmitteln, also Fleisch, Milch, Eiern, angeblich ursprünglich sei, da nämlich unsere Vorfahren, die Frühmenschen, auch in erster Linie sich mit Fleisch ernährt hätten. Und was unsere Vorfahren gegessen hätten, kann schließlich uns nicht schaden. Und in der Tat gibt es eine Menge Fachliteratur und populärwissenschaftliche Artikel, die behaupten, die Jagd und der Verzehr von Fleisch habe uns erst zu Menschen gemacht. Schon Charles Darwin spekulierte 1871 in seiner Abhandlung »Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl«, wie bedeutsam der Fleischverkehr nach seiner Auffassung für die menschliche Entwicklung war. Die gängige Auffassung über diesen Zusammenhang ist im Juli im Spektrum der Wissenschaft kurz dargestellt worden. Und auf diese Darstellung beziehe ich mich. Sie geht in etwa so. Homo erectus, ein früher Vertreter unserer Gattung, begann vor etwa 2 Millionen Jahren die typischen Körperproportionen des modernen Menschen zu entwickeln. Längere Beine, kürzere Arme, einen kleineren Darm und ein größeres Gehirn. Die frühesten Steinwerkzeuge und Tierknochen mit Schnittspuren stammen aus der Zeit davor. Aus dieser zeitlichen Abfolge schließt man, dass scharfkantige Steinwerkzeuge es ermöglichten, große Tiere zu schlachten und damit eine neue, reichhaltigere Kalorienquelle zu nutzen. Diese nahrhafte Kost belastete den Magen-Darm-Trakt weniger stark, wodurch sich unser Darmgewebe zurückbilden konnte. Kalorienreiches Fleisch lieferte zudem jene Energie, die es dem Gehirn erlaubte, zu wachsen. So entstand eine Rückkopplung. Weil unser Hirn sich permanent vergrößerte, wurden unsere Vorfahren immer schlauer, sodass sie effektivere Werkzeuge entwickeln konnten, um energiereiche tierische Nahrung zu beschaffen und zu sich zu nehmen. Das wiederum kurbelte das Gehirnwachstum beim Homo sapiens weiter an. Aber die Anthropologie und die Archäologie haben ihr Wissen in den letzten Jahren natürlich auch weiterentwickelt. Fossilienfunde und moderne DNA-Analysen zeigen heute auch sehr viel detailreicher, was unsere Vorfahren wohl verspeist haben. Um die Evolution des Menschen und seine Ernährung besser zu verstehen, muss man genauer betrachten, was vor und nach dieser 2-Millionen-Jahre-Marke geschah. Fossilien der frühesten bekannten Hominiden deuten darauf hin, dass diese bereits aufrecht gingen, aber immer noch viel Zeit in den Bäumen verbrachten. Sie fertigten offenbar keine Steinwerkzeuge und ernährten sich vermutlich ähnlich wie Schimpansen und Bonobos, unsere nächsten lebenden Verwandten. Hauptsächlich nämlich von Früchten, Nüssen, Samen, Wurzeln, Blumen, Blättern sowie gelegentlich von Insekten und kleinen Säugetieren. In der gesamten ersten Hälfte ihrer Entwicklungsgeschichte haben die Hominiden diese pflanzliche Ernährung beibehalten. Es gibt keine materiellen Spuren, die auf Fleischverzehr hindeuten würden. Erst fast 3 Millionen Jahre nach Beginn unserer Abstammungslinie, also vor etwa 3,5 Millionen Jahren, tauchen Indizien auf, dass sie auch große Tiere als Nahrungsquelle erschlossen haben. Die ältesten Spuren fleischlicher Ernährung stammen aus Äthiopien. Dort wurden Knochenfragmente von Säugetieren in der Größe von Ziegen und Kühen entdeckt, die Spuren von Schlachtungen aufwiesen. Brianna Pobinner, eine Paläoanthropologin am Smithsonian National Museum of Natural History in Washington, schildert die weitere Entwicklung so, dass Hominiden erst vor 2 Millionen Jahren begonnen hätten, regelmäßig große Wildtiere zu essen. Pobinner zufolge ging es bei den Ernährungsveränderungen aber eher darum, die Nahrungspalette zu erweitern. Eine Entwicklung vom Vegetarier zum Fleischesser sei das nicht gewesen. Ich zitiere: Menschen sind Allesfresser. Und wir waren schon immer Allesfresser. Auch an Orten, wo zahlreiche Knochen geschlachteter Tiere gefunden wurden, war Fleisch bei weitem nicht die einzige Nahrungsquelle. Analysen der scharfkantigen Steinwerkzeuge zeigten, die meisten trugen Abnutzungsspuren, die typischerweise beim Zerkleinern von krautigen Pflanzen und ihren unterirdischen Speicherorganen entstehen, jenen Knollen, Zwiebeln, Wurzeln und Rhizomen, in denen die Pflanzen Kohlehydrate speichern. Nur ein kleinerer Teil der Werkzeuge wies Spuren auf, die auf die Verarbeitung von tierischem Gewebe hindeuten. Die Einführung von Fleisch in die Ernährung bedeutete danach also keineswegs eine grundlegende Veränderung der Ernährung, sondern nur eine Erweiterung des Speisezettels. Und außerdem ernährten sich alle, die an Flüssen, Seen und Ozeanen lebten, zusätzlich von Fischen, Schalentieren sowie anderen Wassertieren und Pflanzen. Bereits vor 1,95 Millionen Jahren verspeiste der Frühmensch im Turkana-Becken in Kenia unter anderem Fische und Schildkröten. Womöglich konnten unsere Vorfahren auch mehr Kalorien aus pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln verwerten, weil sie diese kochten, was das Kauen und Verdauen erleichterte und deshalb auch auf diesem Weg den Energiebedarf decken konnten. Selbst die Neandertaler, unsere stämmigen Verwandten, die über Hunderttausende von Jahren Eurasien dominierten und als geschickte Großwildjäger gelten, ernährten sich von Pflanzen. Amanda Henry von der Universität Leiden in den Niederlanden und ihre Kollegen fanden Spuren von Hülsenfrüchten, Datteln und Wildgerste im Zahnstein fossiler Zähne. Forscher von der University of Glasgow in Schottland entdeckten geröstete Stärkekörner an Neandertalzähnen. Ein Hinweis darauf, dass gekochtes Gemüse auf ihrem Speisezettel stand. Einige Neandertaler waren möglicherweise sogar Vegetarier. Eine Studie von Laura Weirich von der Pennsylvania State University analysierte DNA aus Zahnsteinen von Neandertalern aus der El Cidrón-Höhle in Spanien. Sie fand Spuren von Pinienkernen, Moos und Pilzen, aber keinerlei tierisches Erbgut. Überhaupt liefert die Zahnmorphologie der Hominiden im Lauf der Zeit Belege dafür, dass der Mensch sich auch nach Einführung der tierischen Nahrung immer auch von Pflanzen ernährt hat. Während die Australopithekinen große flache Zähne mit dickem Zahnschmelz besaßen und mithin darauf spezialisiert waren, harte Nahrung wie Samen zu zerkleinern, hat sein Nachfahre, der moderne Mensch, kleinere Zähne mit Kämmen, die auch mit zäher Nahrung wie Fleisch zurechtkommen. Aber uns fehlen die langen, scharfen Eckzähne, mit denen Raubtiere ihre Beute reißen. Ebenso wie die scharfkantigen Reißzähne, mit denen sie das Fleisch zerkleinern. Peter Ungar, Paläoanthropologe und Evolutionsbiologe an der University of Arkansas, fasste das so zusammen. Ich zitiere ihn: Wir sind keine reinen Fleischfresser, das waren wir nie. Unsere Zähne sind nicht für den Verzehr von Fleisch ausgelegt. Zitat Ende. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir nicht von tierischem Gewebe leben können. Durch manuelles Zerkleinern und Kochen wird Fleisch für uns leichter verdaulich. Aber, ich zitiere ihn nochmal, jeder, der lange genug an Trockenfleisch gekaut hat, weiß, dass unsere Zähne dafür nicht gemacht sind. Auch nicht für ein rohes Steak. Zitat Ende. Was den Menschen so erfolgreich gemacht hat, war also nicht, dass wir Pflanzen durch Tiere ersetzt haben, sondern dass wir die Jagd zu unserem Repertoire hinzugefügt haben. Das Jagen und Sammeln liefert genug Kalorien, sodass die Menschen es sich leisten können, die Nahrung mit anderen Gruppenmitgliedern zu teilen, auch mit Kindern, deren Gehirn sich langsamer entwickelt als bei vielen Tieren und die länger brauchen, um für sich selbst zu sorgen. Reine Pflanzenesser schaffen das nicht. Zwar liefern Pflanzen täglich verlässlich Kalorien, aber oft nicht genug, um einen Überschuss zu erzeugen. Strikte Fleischfresser wiederum müssen häufig lange Hungerperioden zwischen den Mahlzeiten aushalten. Kombiniert man jedoch beides, entsteht ein Kalorienüberschuss. Dieser ermögliche energieintensive Entwicklungen wie große Gehirne und eine lange Kindheitsphase. Die fossilen, archäologischen und ethnografischen Beweisstücke zeigen also, uns ist keine einheitliche Ernährung von der Natur vorgegeben. Von der Geschichte in die Krankenhäuser und Pflegeheime von heute. Ein internationales Forschungsteam hat in der weltweit ersten umfassenden Studie anhand der Speisepläne und Einkaufsdaten von 2 Krankenhäusern und 3 Pflegeheimen durchschnittlicher Größe in Deutschland untersucht, wie gesund und umweltfreundlich das Nahrungsangebot in Gesundheitseinrichtungen ist. Die Autoren sind der Meinung, dass die Verpflegung in den untersuchten Einrichtungen vermutlich dem Angebot in vielen Gesundheitseinrichtungen in westlichen Ländern ähnelte. Die Studie war von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert worden. Lisa Pörtner, Hauptautorin der Studie, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Charité, fasst das Ergebnis wie folgt zusammen. Ich zitiere sie. Wir haben festgestellt, dass die Mahlzeiten zu wenig gesunde pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte enthalten. Und gleichzeitig zu viele Weißmehlprodukte, zugesetzten Zucker, Salz und gesättigte Fette. Das führt dazu, dass die Ernährungsqualität und das Nährstoffangebot zu gering ausfallen. Zitat Ende. In allen untersuchten Einrichtungen enthielten die Mahlzeiten deutlich weniger als die empfohlene Tagesmenge essentieller Nährstoffe wie Folsäure, Kalium und Vitamin B6. In Pflegeheimen kam noch eine unzureichende Eiweißversorgung hinzu. Ich zitiere Pörtner nochmal: Kalorien aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln machten in allen Einrichtungen weniger als ein Fünftel der Energiezufuhr aus. Deutlich unter den 80%, die zum Beispiel die Planetary Health Diet empfiehlt. So Pörtner. Gleichzeitig lieferten Weißmehlprodukte mehr als 20% der Kalorien und rotes Fleisch trug zwischen 10% und 17% bei, was insgesamt zu einer schlechten Ernährungsqualität führt. Tierische Produkte, insbesondere rotes Fleisch und Milchprodukte, tragen zudem maßgeblich zu den negativen Auswirkungen auf die Umwelt bei, etwa zu hohen Treibhausgasemissionen, zu einem großen Flächenverbrauch oder zur Wasserverschmutzung. Und Nathalie Lambrecht von der Stanford University ergänzt das wie folgt, ich zitiere sie: Unsere Ergebnisse zeigen, dass das Essen in den untersuchten Einrichtungen ein Gesundheitsrisiko darstellen kann, wenn es über längere Zeiträume konsumiert wird. Denn ungesunde Ernährung ist eine Hauptursache chronischer Erkrankungen. Dabei sollten gerade Gesundheitseinrichtungen ein Vorbild für gesunde Ernährung sein. Darüber hinaus trägt die Verpflegung in ihrer jetzigen Form zur Umweltzerstörung und zum Klimawandel bei, was wiederum die Gesundheit bedroht. Zitat Ende. Die Autorinnen kommen zu dem Schluss, dass die Verpflegung in Pflegeheimen und Krankenhäusern grundlegend verändert werden muss, um sowohl die Gesundheit der Menschen als auch die des Planeten zu schützen. Beide Ziele lassen sich durch ähnliche Maßnahmen erreichen. Mehr gesunde pflanzliche Lebensmittel bei gleichzeitiger Reduktion des übermäßigen Verzehrs tierischer Produkte. Die Studie empfiehlt verpflichtende Standards für eine gesunde und umweltfreundliche Ernährung in Gesundheitseinrichtungen sowie regelmäßige Untersuchungen der Ernährungsqualität und der ökologischen Auswirkungen als zentrale Hebel, um die Gesundheit zu fördern und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Die Studie ist im Internet verfügbar. Die Seite findet ihr alle auf unserer Homepage bzw. in unserer Mediathek. Und mit der dritten Meldung zum Thema Ernährung wenden wir uns der Zukunft zu. Dass sich mit dem Klimawandel auch die Lebensbedingungen für unsere Nutzpflanzen ändern, ist mittlerweile selbstverständlich. Also stellt sich die Frage, welche Eigenschaften und Merkmale müssen unsere Nutzpflanzen in Zukunft haben? Oder welche Pflanzen sind vielleicht in Zukunft besser geeignet, um zum Beispiel unseren Ernährungsbedarf zuverlässig zu decken? Das herauszufinden ist gar nicht so einfach. Nicht zuletzt deswegen, weil die Zeit dafür knapp ist und weil gar nicht so sicher ist, an welchen Schräubchen man drehen muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Natürliche genetische Unterschiede im Erbgut sorgen, ich sage einmal normalerweise, für Biodiversität und treiben die Evolution voran. Um aber Nutzpflanzen an die sich rapide ändernden Klimabedingungen, die etwa für eine höhere Trockenheit verantwortlich sind, anzupassen, reichen die natürlichen Evolutionsprozesse nicht aus, denn diese benötigen Jahrtausende. Um die globale Ernährungssicherheit zu gewährleisten, müssen Forschende deutlich schneller die natürlichen Erbgutvarianten identifizieren können, um die Leistungsfähigkeit von Kulturpflanzen unter Stressbedingungen verbessern zu können. Ein Forschungsteam unter der Leitung von Dr. Thomas Hartwig und Dr. Julia Engelhorn vom Institut für Molekulare Physiologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und vom Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln stellt nun in einer aktuellen Veröffentlichung in Nature Genetics eine neue effiziente Methode vor, um die genetischen Schalter von Pflanzen zu kartieren. Diese Schalter sind selbst keine Gene, sondern kleine Abschnitte im Erbgut, die bestimmen, wann, wo und wie stark ein Gen aktiv ist. Sie sind vergleichbar mit einem Dimmer, der regelt, wie hell eine Lampe leuchtet. Während sich die Forschung bisher überwiegend auf die Gene selbst konzentrierte, zeigt die neue Studie, dass entscheidende Unterschiede zwischen Pflanzen, zum Beispiel warum eine Pflanze größer wird, resistenter gegen Krankheiten oder Stresssituationen ist, oft nicht in den Genen, sondern in diesen regulatorischen Schaltern liegen. Traditionell ist es aber nicht nur schwierig, diese Regionen genau zu finden, sondern auch festzustellen, welche Veränderungen die entscheidende Rolle spielen. Dies ändert sich nun durch eine neue skalierbare Kartierungsmethode, die im Rahmen des Projekts entwickelt wurde. Das Forschungsteam analysierte im Rahmen der Studie 25 unterschiedliche Maishybride, also Kreuzungen zwischen unterschiedlichen Maissorten. Sie identifizierten darin über 200.000 Regionen im Genom, in denen natürliche Variationen regulatorische Schalter beeinflussen. Dr. Julia Engelhorn, die Erstautorin der Studie, versucht diesen Zusammenhang ein wenig transparenter zu machen. Ich zitiere sie. Obwohl diese regulatorischen Schalter weniger als 1% des Genoms ausmachen, erklären die Variationen häufig einen erheblichen Anteil der erblichen Merkmalsunterschiede. In manchen Fällen sogar mehr als die Hälfte. Zitat Ende. Und Dr. Thomas Hartwig, Korrespondenzautor der Studie, kommentiert, ich zitiere auch ihn, das Verständnis, wie diese regulatorischen Schalter wirken, liefert uns ein leistungsstarkes Werkzeug, um sowohl die Anpassungsfähigkeit als auch die Ertragsleistung von Kulturpflanzen zu verbessern. Sie kann die Basis für intelligentere Züchtungsverfahren in der Zukunft bilden. Zitat Ende. Die Forschenden wandten ihre Methode gezielt auf Merkmale an, die bei Trockenheitsstress eine Rolle spielen. Sie identifizierten über 3500 einzelne regulatorische Schalter sowie die dazugehörigen Gene, mit denen die Pflanzen auf wasserminimierte Bedingungen reagieren. Engelhorn sagt dazu, ich zitiere, unser Ansatz erlaubt es, die über die Mütter- und die väterliche Linie vererbten Unterschiede der Schaltervarianten innerhalb eines einzigen Experiments direkt zu vergleichen. Wir stellen somit der Mais-Forschungsgemeinschaft einen Katalog von über 3500 trockenheitsassoziierten Regulatorstellen zur Verfügung und eröffnen so neue Möglichkeiten, die Genexpression gezielt für erhöhte Robustheit zu optimieren. Zitat Ende. Und Dr. Hartwig sagt, ich zitiere auch ihn noch einmal, diese präzise Kartierung ermöglicht es, aus den natürlichen Unterschieden zu lernen, welche Schalter wie funktionieren, um sie dann gezielt zu modifizieren und damit Pflanzen mit verbesserten Eigenschaften zu entwickeln. Zitat Ende. Die Forschungsarbeit entstand in Kooperation mit einem Team der University of California in Davis, dem Dr. Samantha Snodgrass angehört. Die Co-Autorin der Studie betont den Perspektivwechsel, der mit dem Ansatz einhergeht. Zitat: Trotz jahrzehntelanger erfolgreicher Forschung bleibt ein großer Teil des Genoms, derjenige außerhalb von Genen, eine Blackbox. Mit der neuen Methode können wir nun ein wenig Licht ins Dunkel bringen und die Funktion dieser nicht kodierenden Bereiche ermitteln. Biologen und Züchter bekommen so neue, präzise Ziele für neue Forschungs- und Entwicklungsansätze. Zitat Ende. Die Studie entstand im Exzellenzcluster für Pflanzenforschung CEPLAS an der Heinrich-Heine-Universität und dem Max-Planck-Institut. Sie wurde zudem unter anderem im Rahmen des europäischen Horizon Europe Projekts Booster gefördert, das auf die Entwicklung klimaresilienter Getreidepflanzen abzielt. Die Originalpublikation dieser Studie ist unter einer Adresse verfügbar, die ihr auf unserer Homepage bzw. der Mediathek finden könnt. Musik